ARD.
Frieden wird es noch lange nicht geben. Das wird noch ein ganzes hartes Stück Arbeit.
Dass man jetzt die Geiseln ausgetauscht hat, okay, aber dann muss ja noch mehr kommen, denke ich. Und das ist jetzt die Schwierigkeit.
Nein, Frieden ist das nicht. Nein, da warten wir jetzt gespannt drauf, auf den Frieden.
Das bleibt sehr abzuwarten. Das ist ein kleiner Anfang und kleiner Hoffnungsschimmer, aber mehr ist es eigentlich noch nicht.
Es ist ein Pulverfass und es ist alles kaputt. Das ist eine Hassgeneration, die da jetzt nochmal hochkommt.
Ja, ich fände es super, wenn die Palästinenser einen eigenen Staat hätten und die Israelis auch. Dann würden die vielleicht die ganzen Kämpfe aufhören. Aber da machen ja die Israelis ja nicht mit.
Das ist doch eher verhaltener Optimismus, der aus dieser Umfrage hervorgeht, die mein Kollege Thomas Christes in Hannover gemacht hat. Wir schauen natürlich auch heute auf die Lage vor Ort.
Ein wichtiges Thema dabei, die getöteten Geiseln, deren sterbliche Überreste noch immer nicht wieder in Israel sind, und die Entwaffnung der Hamas, die derzeit zwar nicht mehr gegen Israel kämpft, aber sich in einen innerpalästinensischen Machtkampf verstrickt.
Außerdem gucken wir natürlich auch auf die Lage in der Ukraine. Im NATO-Hauptquartier sind am Nachmittag die Verteidigungsminister der Ukraine-Kontaktgruppe zusammengekommen, um die weitere Militärhilfe für das von Russland angegriffene Land zu koordinieren.
Und wir berichten über die zunehmenden russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur und auf deren Folgen.
Viele Ukrainerinnen und Ukrainer fliehen vor dem Krieg auch nach Deutschland. Jetzt gibt es neue Zahlen vom Arbeitsmarkt.
Hallo, ich bin Britta Gelschläger.
Und ich bin Reza Waffa. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 15. Oktober um 16 Uhr. Und wir schauen, wie schon in den letzten Tagen, als erstes nach Israel und Gaza. Nach der Freilassung der überlebenden Geiseln sollen ja auch die Leichen der toten Geiseln von der Terrororganisation Hamas an Israel überstellt werden. Doch da stockt es.
Ja, das kann man so sagen. Die Hamas hatte am Montag und gestern die sterblichen Überreste von insgesamt 8 Menschen an Israel übergeben. Allerdings nur 7 von ihnen wurden auch als getötete Geiseln identifiziert. Wie die israelische Armee mitteilte, enthielt einer der gestern Abend übergebenen Särge die sterblichen Überreste eines anderen Menschen, mutmaßlich eines Palästinensers. Eine genetische Untersuchung im Forensischen Institut in Tel Aviv habe keine Übereinstimmung mit einer der Geiseln ergeben. Die DNA der anderen 3 Leichen konnte aber getöteten Geiseln zugeordnet werden. Unter ihnen ist auch ein Deutsch-Israeli.
Damit verbleiben also noch immer 21 getötete Geiseln im Gazastreifen, obwohl in dem Waffenruheabkommen mit Israel vereinbart worden war, dass die Islamisten schon bis vor 2 Tagen die sterblichen Überreste aller verbliebenen Geiseln übergeben.
Und für heute Abend hat die Hamas wieder lediglich angekündigt, 4 Leichen auszuhändigen. Und selbst wenn das diesmal alles tote Geiseln sein sollten, geht es also ausgesprochen schleppend. Und im Übrigen lässt auch die Entwaffnung der Hamas ja noch auf sich warten.
Und das ist ja ein ganz entscheidender Punkt.
Oh ja, doch die Hamas betont, sie müsse für Ordnung im Gazastreifen sorgen. Dem habe die US-Regierung auch zugestimmt und dafür brauche sie nun mal Waffen. Tatsächlich bekämpft die Hamas jetzt gerade zwar keine Israelis mehr, aber offenbar andere Personengruppen. Es wird über Exekutionen auf offener Straße berichtet. Meine WDR-Kollegin Andrea Oster hat darüber mit Professor Eckhard Wörz gesprochen, dem Direktor des GIGA-Instituts für Nahoststudien, und ihn gefragt, wer diese Konkurrenz ist, mit der sich anscheinend gerade ein Machtkampf entwickelt.
Nun, es gibt verschiedene Clans im Gazastreifen und auch eine Miliz des Clanführers Yasser Abu Shabab, die eine gewisse Macht ausüben konnten in der Zeit, wo die Hamas quasi in ihren Tunneln zubringen musste und die im Falle von Yasser Abu Shabab vermutlich auch Unterstützung von Israel bekommen haben. Es gab ja auch von Anfang an rivalisierende Gruppen wie zum Beispiel den islamischen Dschihad. Also die Hamas versucht jetzt scheinbar hier wieder ihre Autorität in die Waagschale zu werfen.
Es geht gegen Menschen, die angeblich mit Israel kooperiert hätten. Das war die Begründung auch für diese Exekution. Ist das ein Einschüchterungsversuch auch gegen die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen?
Ja, natürlich ist eine islamistisch-autoritäre Gruppierung, die den Gazastreifen seit 2006 in sehr autoritärer Art und Weise regiert hat, auch sehr radikal und brutal gegen Andersdenkende vorgegangen ist. Insofern ist es eine Fortführung ihres vergangenen Regierungsstils.
Es heißt ja immer, die palästinensische Bevölkerung müsste sich selbst auch von der Hamas befreien. Ist das realistisch?
Nun ja, das ist wirklich zu viel gefragt, nicht? Die Leute sind im Überleben beschäftigt. Sie leben in einer unheimlich schwierigen, eigentlich unverantwortlichen humanitären Lage. Und da jetzt zu erwarten, dass sie jetzt hier aufstehen gegenüber bewaffneten Banden, das wäre wirklich zu viel erwartet, nicht? Also man muss jetzt schon schauen, ob es zu einer Entwaffnung von der Hamas kommt, ob sie bereit ist, hier quasi eine politische Rolle im Gazastreifen aufzugeben, was Teil dieses der späteren Phasen des Trumpschen 20-Punkte-Planes wäre. Aber es gibt ja auch noch andere Hürden auf einem versprechungsvollen Weg, was eine politische Lösung betrifft. Zum Beispiel, wer wird Gaza regieren? Das ist bisher auch noch recht unklar und natürlich stark abhängig davon, ob die Hamas bereit ist, eine solche Rolle aufzugeben. Und dann auch natürlich, gibt es einen Willen auf israelischer Seite, den Weg frei zu machen für eine politische Lösung, die auch Wege beinhalten würden hin zu einem palästinensischen Staat im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung. Auch da gibt es bisher keine Anzeichen.
Aber Herr Wörz, wenn man das sich jetzt anguckt, worüber wir jetzt geredet haben, wie die Hamas da jetzt gerade auftritt, das ist ja weit, weit, weit weg entfernt von einer möglichen Entwaffnung. Im Gegenteil, es geht ja eher in die Richtung, wir sind noch da und wir machen die Ellenbogen breit und versuchen halt die Lage weiterhin zu kontrollieren. Das passt ja überhaupt nicht zusammen, oder?
Genau, also es besteht das Risiko, dass man über diese Phase 1 nicht hinausgeht, wo man dann eine Situation hätte, wo die Hamas sich in diesem Kernbereich des Gazastreifens, wo die israelische Armee nicht ist, als quasi mafiöse Schutzgeldtruppe behaupten kann. Und andererseits Israel sich nicht aus dieser anderen Hälfte des Gazastreifens zurückzieht, die es nach wie vor besetzt hält. Mhm. Und dann auch natürlich, dass es keinerlei langfristige politische Lösung gibt, sondern solch eine statische Situation, die wir jetzt haben.
In Ägypten bei den Gesprächen, bei dieser Unterzeichnung dieses ersten Abkommens, da war keiner von der Hamas, aber es war der Palästinenserpräsident Abbas war da aus dem Westjordanland. Welche Rolle spielt der und seine Fatah-Bewegung?
Der ist sehr schwach, die palästinensische Autonomiebehörde auch nicht sehr beliebt, als korrupt verschrien. Auf der anderen Seite ist es so die einzigste realistische Hoffnung, dass diese palästinensische Autonomiebehörde sich, sage ich mal, reformiert, demokratisiert, aber einer solchen reformierten und demokratisierten Autonomiebehörde von Israel auch dann der Spielraum gewährt wird, um eine Rolle zu spielen, nicht nur in der Westbank, wo man ja auch massive israelische Ausweitungen von Besatzung gesehen hat, Siedlergewalt und so weiter, sondern auch eben im Gazastreifen.
Also insgesamt doch eher verhaltener Optimismus, was einen wirklichen Frieden im Nahen Osten angeht, auch bei den Fachleuten.
Ja, da schließt sich der Kreis zu unserer Umfrage am Anfang. Das ist aber eigentlich auch kein Wunder angesichts der enormen Größe der Not. Laut Welthungerhilfe sind etwa 640.000 Menschen im Gazastreifen unmittelbar vom Hungertod bedroht. Fast 2 Millionen Menschen sind zum Überleben auf Hilfe von außen angewiesen. Es fehle an Nahrungsmitteln, Trinkwasser, Medikamenten, eigentlich an allem.
Wir sagen das ja immer wieder hier im Podcast, aber es ändert sich eben einfach auch nicht, weil die Hilfe weiterhin nicht zu den Menschen kommt. Ja, und damit zur Ukraine.
Ja, was diesen Krieg angeht, sind die Verteidigungsminister der rund 50 Länder, die die Ukraine unterstützen, am Nachmittag wieder zu einem Treffen im sogenannten Rammstein-Format zusammengekommen. Unter der Leitung Deutschlands und Großbritanniens sollen weitere Militärhilfen für das von Russland angegriffene Land koordiniert werden. Zu dem Treffen wird auch der ukrainische Verteidigungsminister Denis Schmyhal erwartet. Er soll über die Lage an der Front informieren und sagen, welche Verteidigungsgüter seine Streitkräfte derzeit am dringendsten benötigen. Denn vor allem die wieder stark zunehmenden russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur sind alarmierend, wie unser Korrespondent Florian Kellermann aus Kiew berichtet.
Fast jeden Tag trifft es eine andere Region der Ukraine. Russland greift seit einigen Wochen gezielt die Stromversorgung an, Kraftwerke, Trafostationen. In den Wohnungen fällt dann meist nicht nur der Strom aus, sondern auch die Wasserversorgung. So erlebten es Millionen Menschen nach einem besonders schlimmen Angriff in der vergangenen Woche. Auch in der Hauptstadt Kiew dauerte es da, je nach Stadtviertel, 1 bis 2 Tage, bis wieder Wasser aus den Hähnen kam. Normales Leben sei da schwer, erzählt Katharina, Studentin aus Kiew.
Am vergangenen Freitag bin ich dann nicht in die Uni gegangen, weil ich mir die Haare nicht waschen konnte. Auch viele andere waren nicht da, habe ich gehört, weil sie von auswärts kommen und die S-Bahnen ausgefallen sind. Mein Freund kommt bald zum Heimaturlaub von der Front. Vielleicht kaufen wir dann zusammen so eine große Powerstation. Einen großen Akku also, etwa so groß wie eine Autobatterie.
Wie ihn sich viele ukrainische Haushalte schon im letzten und vorletzten Winter angeschafft haben. Russland will den Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer brechen, so interpretiert man im Land die Angriffe. Aber Katharina meint, die Menschen gewöhnten sich auch daran.
Als der Krieg begann, hatten alle Angst vor Raketen, dann vor den Stromausfällen. Jetzt schimpfen die Leute wieder eher übers Wetter als über den fehlenden Strom.
Zu Recht, meint der Energieexperte Hennadi Ryabtsev. Die Ukraine sei heute besser gewappnet als noch vor dem vergangenen Winter. Wir gehen mit größeren Kapazitäten bei der Energieproduktion in den Winter. Das wurde im Sommer deutlich, als wir zeitweise mehr Strom produziert haben, als benötigt wurde. Außerdem haben die Energiebetriebe einen größeren Vorrat an Ersatzteilen angeschafft. Ersatzteile für Reparaturen. Für die Notversorgung gäbe es unter anderem mobile Gasgeneratoren, die Strom erzeugen können. Hinzu komme, die Kraftwerke und Umspannwerke seien inzwischen besser geschützt. Die Energieunternehmer hätten einige von ihnen mit Bögen aus Stahlbeton überdacht. Bei anderen sollen Netze die heranfliegenden Flugobjekte abhalten. Wo und wie das genau geschieht, bleibt geheim. Energieunternehmen lehnten Anfragen der ARD ab, die kritischen Objekte zu besuchen. Andere Beobachter sind weniger optimistisch, denn die Ukraine ist vielleicht besser vorbereitet, aber gleichzeitig produziert Russland immer mehr Raketen und Drohnen und entwickelt sie weiter. Außerdem operiert Russland mit einer neuen Taktik, massierte Angriffe immer auf eine bestimmte Region, am häufigsten in Nähe der Grenze oder der Frontlinie. Deshalb werde die Ukraine beim heutigen sogenannten Rammstein-Treffen mit konkreten Bitten an ihre Partner herantreten, meint der Politikwissenschaftler Oleg Saakyan. Die Frage der Flugabwehr ist jetzt durch die russischen Angriffe auf die Energieinfrastruktur noch aktueller geworden. Aber auch über mögliche weitreichende ukrainische Angriffe auf russisches Territorium wird geredet werden. Man kann nämlich versuchen, aus Russland fliegende Raketen abzuschießen. Aber effektiver wäre es doch, die Abschussvorrichtungen in Russland zu treffen. Dafür hätte die Ukraine gerne den deutschen Marschflugkörper Taurus, aber auch die US-Marschflugkörper Tomahawk. Letztere fliegen bis zu 2500 Kilometer weit. US-Präsident Donald Trump deutete vor kurzem an, dass er über den Verkauf von Tomahawks an die Ukraine nachdenkt.
Wie immer diese Marschflugkörperdebatte auch ausgeht, für viele Menschen in der Ukraine ist die Lage unerträglich und viele von ihnen sind geflohen, auch nach Deutschland.
Und dazu gibt es jetzt neue Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB. Demnach hat sich der Beschäftigtenanteil von Flüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland binnen 2 Jahren verdreifacht. Ende 2024 waren rund 0,6% der Beschäftigten in der Bundesrepublik ukrainische Geflüchtete, so eine IAB-Studie. 2022 hatte dieser Anteil demnach noch 0,2% betragen. Befragt wurden für diese Studie knapp 16.000 Betriebe.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Reza Waffa. Bei mir im Studio war Britta Geldschläger aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für das Interesse.